Bitte Johannes Kapitel 4 aufschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 4. Wir werden heute nicht nur diese Stelle betrachten. Ich möchte heute und nächste Woche das Thema Anbetung mit uns als Gemeinde anschauen. Und dann, so der Herr will, so der Herr Kraft gibt, möchte ich dann in 3 Wochen eine neue Predigtreihe anfangen zum Thema die Bergpredigt. Aus Matthäus Evangelium, Kapitel 5 bis 7. So der Herr Kraft gibt, werden wir dann in 3 Wochen oder 2 Wochen damit beginnen und aus dieser wunderbaren Stelle auch sehr viel lernen über die Herrlichkeit und Güte unseres Herrn. Heute und nächste Woche aber möchte ich ein wichtiges Thema mit uns betrachten, ein Thema, das ich das letzte Mal im Jahr 2014 hier in der Gemeinde angesprochen habe. Aber es ist etwas, das wir, so der Herr uns Kraft gibt, tatsächlich jede Woche und jeden Tag tun dürfen und tun sollen, und zwar anbeten, biblische Anbetung. Da ist es. Was ist eigentlich biblische Anbetung? Was tun wir, wenn wir uns hier in der Gemeinde versammeln oder wenn wir jeden Tag eigentlich unsere Beziehung mit dem Herrn pflegen? Worum dreht sich das? Es gibt sehr viele Ideen über Anbetung. Aber was ist die Kern der Sache vor dem Herrn? Was möchten wir eigentlich erreichen? Ich möchte anfangen mit einem Beispiel aus dem Alten Testament. Wer weiß ungefähr, was das da sein soll? Das ist der Tempel. Und natürlich, niemand hat ein Bild. Das ist ein Versuch, laut der Beschreibung in Schrift, der Tempel von Salomo eben darzustellen. Viele Menschen verbinden Anbetung mit einem Gotteshaus, dass man zur Gemeinde kommt und dort betet an. Und es ist spannend, wenn man die Geschichte anschaut und den Hintergrund anschaut, wann ist überhaupt in Israel so ein Haus entstanden? Und wie lange gab es diesen Haus? Spannenderweise, Mose hat die Stiftshütte sozusagen eingeführt oder erklärt, wie das gebaut werden soll. Die Stiftshütte war aber kein Haus, das war ein Zelt. Und das fand so circa, jetzt sehr grob geschätzt, so ungefähr 1500 Jahre vor Christus, kam eigentlich überhaupt dieser Anbetungsort der Stiftshütte. Dann, David war circa ungefähr, König David, 1000 Jahre vor Christus. David wollte eben den Tempel bauen und Gott durch den Propheten Nathan sagte, ich brauche kein Haus. Wieso willst du für mich ein Haus bauen? Ich bin eigentlich in allem dabei, ich bin Gott. Aber du kannst und darfst das gar nicht. Dein Sohn Salomo darf das tun. Und Salomo hat dann den ersten Tempel gebaut überhaupt. Und das war wirklich ein prächtiges Haus. Also wirklich sehr, sehr groß, voll mit Gold. Also wirklich hat geglänzt. Und hat 7 Jahre lang gedauert, das zu bauen. Also richtig ein großes Haus. Aber wie lang stand überhaupt dieser Tempel? Und was ist mit Salomo passiert? Der eigentlich diesen Tempel eingeweiht hat und gebetet hat, mögen alle Menschen hier, die zu dir beten, Herr, und sehen, dass du Gott bist. Was hat Salomo getan? Hat er mit seinem ganzen Leben Gott angebetet? Oh, dann fängt man gleich an und merkt, obwohl es diesen wunderschönen Haus gegeben hat, dann der Salomo hat sogar andere Tempel gebaut. Zu anderen Anführungszeichen Götter, ist durch seine viele und für uns unvorstellbar viele Frauen, ist er eigentlich von Gott weggeführt worden und war nicht treu. Was bringt ein riesiges, wunderschönes Haus, wenn der König nicht treu bleibt? Und dann schaust du die ganze Geschichte durch und wenn man den Prophet Amos dann liest und merkt, was da in Amos Kapitel 5 gesagt wird, wo das ist auch ein Zeitgenosse von Jesaja, das ist bevor Israel dann in der Gefangenschaft gebracht wurde oder herausgeführt wurde. Wie ging es damals? Die Leute hatten Anbetung, sie sind zum Tempel gegangen und was sagt Gott? Er sagt im Vers 21 von Amos 5, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Weißt du, für ihn war das ein Gestank. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Ui, oh, ah, den Lärm eurer Lieder und den Hafenspiel mag ich nicht hören. Boah, die haben angebetet. Die haben wahrscheinlich laut gesungen. Und Gott hört das und Gott sagt, hör auf. Ich will das nicht mehr hören. Warum? Ist Gott jetzt auf einmal ungnädig geworden? Ist er auf einmal jetzt böse geworden und mag die Menschen nicht? Vers 24. Es soll aber das Recht eingefluten, also Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbaren Strom. Habt ihr etwa mir während der 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, ihr vom Haus Israel? Ihr habt die Hütten eures Moloch und den Kaiwan, eure Götzenbilder getragen, das Sternbild eurer Götter, die ihr euch gemacht habt. Und ich will euch bis über Damaskus hinaus in die Gefangenschaft wegführen, spricht der Herr Gott, der Herrscher ist sein Name. Was war das Problem? Schrecklich eigentlich, aber das Problem ist, sie kamen und haben die Feste, die im Alten Testament vorgeschrieben worden sind, sie haben die brav gefeiert und dann nebenbei haben sie ihre Kinder beim dem Götzen Moloch verbrannt. Sie haben ungerecht in der Gemeinde gemacht, sie schauten auf sich selbst, sie waren Egoisten pur. Das heißt, diese ganze Anbetung, diese äußerliche Lieder und Hafenspiel und Brandopfer und alles, was damit verbunden war, war nicht mit einem ungeteilten Herz vor Gott verbunden. Ganz im Gegenteil. Es war eigentlich eine äußerliche Frömmigkeit, die mit Gott nichts zu tun hat. Und wir haben interessanterweise eine sehr ähnliche Stelle in Offenbarung. Offenbarung, wenn wir da aufschlagen, die letzte Gemeinde, die der Engel anschreibt. Und es steht da in Offenbarung 3 und Vers 14 dreht sich um der Gemeinde in Laodicea. Und es sagt, Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber will, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe ich oder die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür. Ich stehe vor der Tür. Welche Tür? Die Tür der Gemeinde. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Geschwister, Anbetung ist keine Nebensache, ist keine Sache, die unbedeutend ist, wo man einfach nach dem eigenen Geschmack handelt und sagt, was mag ich? Vielmehr, wir müssen die Frage stellen, was will der Herr? Überlegt's euch. Der Tempel im Alten Testament war groß und prächtig, aber wer durfte da überhaupt hinein? Nicht einfach irgendeiner, da musste ein Priester sein, um überhaupt hineinzugehen. Und in den Allerheiligsten, da ganz hinein, wo die Bundeslade war, da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr überhaupt hinein. Der ganze Tempel war ein Bild dafür, dass wir von Gott getrennt sind. Und vorne wurde geopfert. Und das haben die Menschen mitbekommen. Sie haben diese Opfer gesehen. Wer ist aber der Sinnbild von diesen ganzen Opfer? Auf wen schauen diese Opfer hin? Jesus. Und was ist dann damals passiert? Wird in allen drei Evangelien, die synoptische Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas erzählt, was ist im Tempel damals? Das war der dritte Tempel. Das war der Tempel von Herodes. Salomos Tempel dauerte nur 400 Jahre, bis der zerstört wurde. Dann gab es keinen Tempel, bis dann später Zerubabel gekommen ist und ein neuer Tempel gebaut hat. Und dann der König Herodes hat diesen Tempel dann auch ausgebaut und größer gemacht. Und dieser Tempel dann, das nennt man den dritten Tempel, war dann eigentlich zur Zeit Jesu da. Und als Jesu am Kreuz gestorben ist, in diesem Moment, was passierte im Tempel drin, im Allerheiligsten und in diesem heiligen Ort? Der Vorhang riss von wo bis wo? Von unten bis oben? Von oben bis unten. Und auf einmal Zugang zum Allerheiligsten. Für alle, die drin, für alle Priester. Was glaubt ihr, haben die Priester getan, als das passiert ist? Ich glaube, die waren erschrocken. Die waren sicherlich wie von oben nach unten. Ein Erdbeben. Alle diese, natürlich haben sie gedacht, ja, das ist eine Naturkatastrophe gewesen, bla bla bla. Die Bibel sagt uns, das war alles, weil Jesus am Kreuz unsere Schuld getragen hat, alles vollbracht hat. Und jetzt ist der Herr Jesus der einzige Mittler, den wir brauchen. Durch ihn haben wir Zugang hinter diesem Vorhang, sagt uns Hebräerbrief. Und wir können direkt zu ihm anbeten. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Und Jesus wusste auch, dass der Tempel nur eine kurze Zeit noch stehen wird. Und wie wir in der Geschichte zurückblicken, wissen wir, dass 70 nach Christus war er weg. Gericht Gottes. Aber 1. Petrus sagt uns was Wunderschönes auch. Wer ist der neue Tempel? Wo findet Jesus jetzt sozusagen sein Zuhause? Wo lebt der Geist Gottes heute? In einem Haus in Jerusalem? Nein, in deinem Herzen, in meinem Herzen, wenn du Jesus kennst. Er ist in uns inwohnt. Römer 8 sagt eigentlich, dass wenn wir den Geist Gottes nicht in uns haben, dann gehören wir Jesus gar nicht. Diese Gemeinde, dieses Leib Jesu befindet sich eigentlich in jeder einzelnen von uns. Und wenn wir zusammen am Sonntag kommen, das ist der Leib Jesus versammelt. Und wir beten gemeinsam an. Aber wenn wir morgen oder einfach in der Arbeit gehen, wenn wir nach der Versammlung nach Hause gehen, das ist die Gemeinde Jesu verstreut. Aus der Welt, in der Welt hinausgegangen. Verstreut in einzelne Orte. Und die Anbetung findet nicht nur in diesem Haus hier statt. Wir haben jetzt keine prächtige Goldwände. Obwohl unsere Vorhänge ein bisschen schimmern. Es ist schön. Aber darum geht's nicht. Darum dreht sich das Ganze nicht. Und man kommt nicht hierher und sagt, ich will einfach in Pracht unseres Hauses anbeten. Wir kommen herein, es schaut eigentlich eher so wie ein bisschen ein Seminarraum. Wo ist diese Herrlichkeit zu sehen? Wie beten wir wirklich an? Sollten wir vielleicht, wie die römisch-katholische Kirche, sagen, okay, wir sollten eher ähnlicher sein wie die Priester im Alten Testament. Und ich fange an jetzt mich so mit dieser priesterlichen Kleidung zu verkleiden. Und mit irgend so einem Hut und einem Stab und großes Gewand und glitzert und teuer. Und dann komme ich rein mit einer großen Prozession und irgendwie, wir nehmen Weihrauch oder irgendwas anderes, vielleicht nehmen wir Minze. Und wir wollen das riechen, wir wollen das sehen, wir wollen das miterleben und wir bauen die Fenster aus und werden jetzt da statt diese normale Fenster irgendein Buntglas da hineingeben, dass die Farben da reinstrahlen. Und dann kommen wir herein und dann wird laut mit einem riesig lauten Orgel gespielt und wir kommen, oh, Das ist der Weg. Da, so können wir den Gegenwart Gottes erleben. Glaubt ihr? Und dann gehen wir nach Hause und denken keine weitere Sekunde an Gott nach. Weil das haben wir da in der großen Kirche erlebt. Das ist nicht Anbetung. Nirgendwo in der Schrift findest du das. Nirgends. Viel mehr sagt das Wort Gottes. Gott sucht nach Anbeter, die ihm in Geist und Wahrheit anbeten werden. Liebe Geschwister, das ist unser Vorrecht. Wir dürfen heute aus dem Wort heraus finden, was ist wahre Anbetung, und das darfst du nicht nur sonntags gemeinsam mit der versammelten Gemeinde genießen und lieben und singen, das darfst du, wenn die Gemeinde verstreut ist, zu Hause genießen. Du darfst Jesus jeden Tag genießen, Jesus jeden Tag erleben in deinem Leben. Du darfst ihm nahe sein, und das ist, was er auch möchte. Wir wollen denken daran, dass wenn wir in der Gemeinde kommen und gemeinsam anbeten, dreht sich nicht um, was wir wollen. Es dreht sich nicht um, ob uns die Musikstücke gefallen, ob das unser Musikgeschmack entspricht, ob die Situation, was unsere Kinder erleben, oh, die haben ein echt tolles Kinderprogramm, deswegen gehen wir dorthin, die Bastelprojekte dort sind spitze. Also deswegen gehe ich in dieser Gemeinde, die haben ein tolles Kinderprogramm. Oder Mann, das Essen nachher, dort kriegst du ein echt tolles Essen und weißt du, an der Gemeinde kriegst du, ja, Soletti oder irgendwas. Also deswegen gehen wir in diese Gemeinde. Nein. Obwohl alle diese Dinge stimmen. Also wir preisen dem Herrn für die tolle Arbeit, die so viele Geschwister leisten, um die Gemeinde zu erbauen, um die Kinder zu stärken, damit wir einander eine schöne Gemeinschaftszeit haben können. Diese Dinge stehen nicht im Mittelpunkt. Sollten sie im Mittelpunkt stehen, haben wir schwer versagt. Wer steht im Mittelpunkt der Anbetung, der Versammlung? Sagen wir es alle zusammen. Wer steht im Mittelpunkt? Jesus Christus. Und das ist unser Fokus heute. Wir müssen aufpassen. Der Grund, warum wir solche Erinnerungen brauchen, ist, dass natürlich Anbetung kann ganz falsch sein. Man kann einen ganz falschen Gott anbeten. Das passiert heute in unserer Welt sehr, sehr oft. Vor allem, wenn man das Wort Gottes voll und ganz ignoriert oder ablehnt. Da gibt es auch heute Moloch oder jetzt nicht, sein Name hat sich geändert, aber wie viele Leute opfern ihre Babys und Kinder auf, um selbst ein einfaches Leben zu haben? Das ist gottlos. Gehen ihren eigenen Weg und meinen, das passt eh schon. Das ist gut. Ist nicht gut. Gott schaut das an in unserer Gesellschaft. Und liebe Geschwister, wir müssen aufpassen. Wie lange kann Gott noch geduldig sein mit unserer Kultur, bevor er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen muss? Bevor er sich dort bei diesem Stadt entschuldigen muss und sagt, weißt du, euch habe ich gerichtet, aber die Leute dort, die lasse ich einfach in ihre absolut Gottlosigkeit unverändert weiterlaufen. Oder vor der Sintflut. Vielleicht müsste er sich mit den ganzen Menschen vor der Sintflut entschuldigen und sagen, weißt du, bei euch war mein Geduld aus, aber hier habe ich einfach ignoriert. Wie lange muss Gott noch warten? Wie lange wird Gott noch warten, bevor er sagt, jetzt ist mein Zorn, dieser Kelch meines Zornes ist voll und es fließt über. Spannenderweise, und das ich will jetzt da keine prophetische Aussagen tätigen, das mache ich jetzt nicht. Aber hast du überlegt, Abraham war circa 2000 Jahre vor Christus. Und dann Abraham, die circa 480 Jahre in Ägypten, dann kam Mose, dann war es circa 500 Jahre bis David, dann war es 1000 Jahre bis Jesus gekommen ist circa. Und jetzt, das ist 2000 Jahre. Was haben wir jetzt, seitdem Jesus da war? Circa 2000 Jahre. In welchem Zustand befindet sich die Gemeinde allgemein in dieser Welt heute? Ist Gott im Mittelpunkt? Und leider müssten wir sagen, wir schauen auf uns, nicht auf allen anderen. Aber überlegt euch, die große christliche Gemeinschaft heute in der Welt. Was sind die Themen, die dort in den Nachrichten kommen? Worüber diskutieren sie? Sie diskutieren, ob man jetzt homosexuelle Paaren trauen soll oder nicht. Sie diskutieren darüber, ob es gut ist und in Ordnung ist, alle möglichen Sünden als nicht sündig zu definieren. Und das Wort Gottes und die Bibel wird nicht mehr im Mittelpunkt gestellt, sondern die Gesellschaft, die menschlichen Wünsche. Und sie sagen, das ist Fortschritt. das ist gottlos. Einfach. Das ist Ablehnung der Offenbarung Gottes. So kann man Gott nicht anbeten. Egal wie schön das Haus ausschaut, egal wie schön die Kleider sind, egal wie groß und stark gesagt wird, wir lieben einander, wir haben Toleranz. Du hast keine Toleranz, wenn du gegen Gott Sünde akzeptierst und sagst, das ist nicht mehr Sünde. Wieso ist das nicht Toleranz? Weil Gott der Maßstab ist, nicht der Mensch. Das ist keine Toleranz. Das ist eigentlich eine Verleugnung der Wahrheit. Du hilfst niemanden. Das ist so, wie wenn jemand mit einem richtig starken Krebs krank ist und irgendein anderer sagt, weißt du was, wir wollen jetzt nicht urteilen. Wir wollen nicht dagegen was. Vielleicht ist dieses Gewächs in seinem Körper was Gutes. Vielleicht wird das was, alles gut ausgehen. Wir unternehmen nichts. Aber jeder Arzt, der das anschaut, sagt, nein, du musst was machen, sonst stirbt er. Wir müssen eingreifen. Sünde ist kein Spiel. Wir dürfen und müssen Gottes Wort wahrnehmen. So, es ist möglich, dass man einen falschen Gott anbetet. Das sehen wir heute nicht nur in nichtchristlichen Kreisen, sondern auch innerhalb von namenschristlichen Kreisen. Und liebe Geschwister, wir müssen sehr, sehr aufpassen in unserem persönlichen Leben und auch in unserer Gemeinde, dass wir nicht mitschwimmen. Dass wir auf das Wort schauen und Christus tatsächlich anbeten. Aber es ist auch möglich, dass Menschen den wahren Gott voll falsch anbeten. Man kann den falschen Gott anbeten, man kann auch den wahren Gott falsch anbeten. In einer Art und Weise, die ihn gar nicht wirklich gefällt. Die Frage ist nicht, wenn wir in eine Gemeinde kommen, was möchte ich? Was gefällt mir? Und wie wir schon gesagt haben, viel zu oft wird genau diese Frage gestellt und anhand von dieser Erlebnis dann eine Gemeinde ausgesucht. Ah, die Predigt war nicht zu lang. Die war kurz und bündig und nett. Ja, da gehe ich jetzt hin. Oder wann? Was weiß ich. So viele Äußerlichkeiten, so viele Oberflächlichkeiten. Ah, wenn ich dorthin gehe, werde ich einfach angenommen, wie ich bin. Niemand spricht Sünde an dort. Okay? Aber was ist da eigentlich mit dem Wort? Was sagt der Herr? Was tut der Herr in unserem Leben? Tatsache ist, wenn wir in eine Gemeinde gehen, die Gemeinde und die Versammlung soll uns allen dabei helfen, dass wir Gott im Mittelpunkt des Lebens stellen. Und in der Gemeinde, wenn wir zur Versammlung kommen und die Lieder singen, dann soll es nicht sein, dass wir nur ritualistisch diese Lieder und diese Worte singen, sondern wir müssen nachdenken. Was habe ich gerade gesungen? Kann ich damit, bin ich damit einverstanden? Glaube ich das auch wirklich? Singe ich das dem Herrn oder tue ich einfach eine ritualistische Sache? Gott will und sucht unsere Anbetung. Er will nicht, dass wir einfach ohne Verstand irgendein christliches Art Mantra immer wieder weiter erzählen, ohne nachzudenken, ohne dass es von unserem Herzen kommt. Biblische Anbetung entsteht aus einer bewussten Liebesentscheidung für Gott. Da stellen wir uns selbst im Hintergrund und Gott im Vordergrund. Wir sagen, Gott, du bist Gott. Du bist mein Gott. Das heißt, du sollst und du, ich will, dass du mein Leben leitest und lenkst. Nicht ich will, was ich will. So wie der Herr Jesus selbst sagte, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Das ist Anbetung. Was willst du, Herr? Das ist für mich das letzte und die endgültige, richtige Antwort. Warum? Weil du Gott bist und ich dein Diener bin. Lass uns kurz versuchen, Anbetung zu definieren. Eine kurze Definition. Anbetung ist ein geistliches Lobopfer der Zuneigung und Hingabe zu Gott. Das ist ein Lobopfer der Zuneigung und Hingabe zu Gott. Das ist genau, was in Israel damals im Buch beim Propheten Amos und Jeremia und Jesaja in diesen letzten Jahren Israels bevor der Gefangenschaft schlicht und einfach nicht vorhanden war. Sie haben nicht Gott im Mittelpunkt ihres Lebens gehabt. Sie haben ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Gefühle im Mittelpunkt gestellt. Und das war dann für Gott natürlich ein Greuel. Das ist keine Anbetung. Sie entsteht aus einer Herzensannahme der Wahrheit über den Charakter und des Wirkens Gottes. Wer ist Gott und was tut Gott in dieser Welt? Die Bibel macht das deutlich klar. Und ich bete an, wenn in meinem Herzen ich diese Wahrheit tatsächlich annehme, vom Herzen her, mich das unterordne. Und es ist dann nimmer mehr, ich sage, wie es lang geht oder wo es lang geht, sondern Herr, du sagst das. Ich folge dir nach. Ich will dein Diener sein. So, das ist genau das Gegenteil von einem hirnlosen, irgendwie oberflächlicher Mitmachen von ritualistischer, religiöser Akten. Da musst du selbst mitdenken. Da musst du selbst prüfen. Da musst du selbst überlegen, gefällt das dem Herrn oder sind da Menschen im Mittelpunkt? Sind wir Christus ehrend in unserer Anbetung hier oder folgen wir eigentlich menschlichen Ansichten nach? Wir wollen heute drei einfache Punkte betrachten und nächste Woche dann noch vertiefen in diesem Bereich. Aber lass uns als erstes diese Idee, dass Gott im Mittelpunkt steht, genauer biblisch betrachten. Ihr seht hier, unser Punkt 1 ist, biblische Anbetung hat Gott, nicht Menschen, im Mittelpunkt. Das haben wir schon jetzt erwähnt, aber schauen wir das jetzt genauer an. Schlag Jesaja Kapitel 6 im Alten Testament auf. Jesaja Kapitel 6. Hier wird der Prophet Jesaja ein Einblick im Himmelsreich gegeben. Und ich überlege mir, wie wäre es gewesen, da dabei zu sein. Wow. Spannenderweise, wir schauen es auch gleich an, die Offenbarung 4 Stelle, die ich hier erwähnt habe, ist ein Parallelstelle. Du findest sehr ähnliche Beschreibungen dort in Offenbarung 4. Aber lesen wir Jesaja 6, 1 bis ungefähr 3, glaube ich, für diese Zwecke. Im Todesjahr des Königs Josia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Wow, das sind gewaltige Engelswesen. Können wir uns schwer vorstellen, aber das sind Engel. Gott hat Engel wunderbar geschaffen, ganz anders als wir Menschen. Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wow, was für ein Blick, was für ein Einblick im Gegenwart Gottes. Da oben wird seine Herrlichkeit, seine Allgegenwärtigkeit, seine Kraft dargestellt. Und da sind solche wunderbare Engelswesen mit 6 Flügeln. Sie schauen Gott nicht an direkt, weil die Flügel bedecken ihr Angesicht und dieser niedrigste Teil ihres Körpers, ihre Füße, darf Gott nicht sehen. Das wird von den Flügeln abgedeckt. Und das Einzige, was sie tun, ist, sie rufen aus, dass Gott heilig ist. Gott ist ganz anders, getrennt von Sünde, getrennt von seiner Schöpfung. Er ist höher und erhaben und hoch und erhaben und groß. Das ist Gott. Wie geht's dann weiter? Vers 4, da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Du siehst hier, dass Gott im Mittelpunkt der Anbetung steht. Und wenn Gott im Mittelpunkt steht und wir uns selbst mit seiner Herrlichkeit vergleichen, dann stehen wir nicht da und sagen, ja, ich bin schon was, ich will eigentlich was von dir. Gib mir, was ich möchte. Nein, ganz im Gegenteil. Wir erkennen, er ist Gott und wir sind seine Schöpfung. Genau das sehen wir auch in der Offenbarung Kapitel 4, ganz am Ende der Bibel, das letzte Buch, Offenbarung Kapitel 4. Und wir lesen ab Vers 8. Wir haben schon gerade erwähnt, Laodicea am Ende von Kapitel 3. Und jetzt in Kapitel 4 sehen wir gleich wieder so einen Einblick im Himmelsreich. Und ab Vers 8 in Offenbarung 4 steht, wir springen hier in einen Zusammenhang hinein. Ich verstehe das, aber springen wir doch hinein und betrachten wir dann bestimmte Sachen aus der Stelle. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Okay, das erkennen wir. Wir sind im Gegenwart Gottes und Johannes sieht wieder diese Wesen mit 6 Flügeln. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Gott, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. 1:1, was Jesaja erlebt hat eigentlich. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Wir sehen hier aus dieser Stelle, dass Jesaja sagt über die Herrlichkeit Gottes viel aus. Hier über seine schöpferische Wirkung, seine schöpferische Verantwortung. Er ist der Schöpfer, deswegen gebührt ihm die Ehre. Du und ich würden überhaupt nicht da sein, wenn er uns nicht geschaffen hätte. Er ist der Schöpfer. Wer steht im Mittelpunkt biblischer, christlicher Anbetung? Nicht der Mensch. Nicht annehmend den Mensch, sondern der Schöpfer, sondern Gott selbst. Gott ist im Mittelpunkt. Wenn wir uns versammeln, denken wir nicht daran, was kriege ich davon? Sondern wir sollten vielmehr sagen, wir versammeln uns als Gemeinde, weil wir wollen, dass Gott angebetet wird, gemeinsam. Wir wollen Gott gemeinsam Ehre geben. Ich gehe nicht da, um bloß zu bekommen. Interessanterweise, wenn ich herkomme, um zu geben, was werde ich zwangsläufig bekommen? Viel von Gott. Er schenkt immer mehr, als was wir ihm geben können. Wenn wir herkommen und sagen, Herr, hier ist mein Leben. Unter der Woche habe ich für dich mein Leben gelebt. Unvollkommen, aber ich habe mein Leben dir geweiht, jeden Tag. Und wo ich gesündigt habe, da habe ich es auch vor dir bekannt und in Ordnung gebracht. Und ich will, dass gemeinsam jetzt in dieser Versammlung du geehrt wirst. Und ich singe, großer Gott, wir loben dich, du bist Gott. Und das tun wir nicht so, großer Gott, da sind so viele Strophen da, wir loben dich. Und die habe ich schon so oft gesungen. Und oh Mann, gibt es nicht ein Lied, das netter ist? Großer Gott, weißt du was? Versteht ihr, was ich meine? Warum ist es, dass wir viele Leute denken, ich will in der Gemeinde, damit ich eine Spritze kriege. Und das bringt mich durch die Woche dann. Schau, es soll uns ermutigen, aber du brauchst keine Spritze, du brauchst eine innige Beziehung mit Gott jeden Tag. Und wenn du das nicht hast und kommst halt in der Gemeinde und glaubst, diese paar Stunden werden dich durch die Woche durchtragen, so funktioniert das geistliche Leben nicht. Und du sollst dann nicht überrascht sein, dass du schwach und elend dastehst und keine Kraft, keine Freude, kein Geisteswirken in deinem Herzen hast. Du brauchst Jesus jeden Tag. Anbetung gehört, ist etwas, das du jeden Tag mit dem Herrn tust, in deiner Haltung. Und er ist der Mittelpunkt deines täglichen Lebens. Und am Sonntag genießen wir, dass wir gemeinsam kommen und sagen, wisst ihr was? Wir stehen dazu, dass alles im Leben sich um Jesus Christus dreht. Alles. Er ist der Herr und ich darf und will ihn anbeten, ich will ihm folgen. Und wenn das heißt, ich darf und soll Opfer auf mich nehmen, kein Problem. Schau, was er für mich getan hat. Was für eine Freude. Gott gibt die Kraft und die Gnade dafür. Er ist im Mittelpunkt meines Lebens und meiner Anbetung. Es gibt in den 80er Jahren und 90er Jahren gab es eine große Bewegung, dass sich dann auch über das Atlantik zu Europa hinübergeschwebt hat. Es fing an in Chicago. Das nannte sich die sucherfreundliche Gottesdienstbewegung. Und die Idee war, wir sollen unsere Gottesdienste so gestalten, damit Suchenden sich wohlfühlen. Damit Ungläubige sich wohlfühlen in der Gemeinde. Die Schlussfolgerung war dann, das heißt, wir reden nicht über Sünde in der Sonntagsversammlung. Wir reden nicht über die Hölle, das geht schon gar nicht. Also weil das ist zu stark, dass Gott ein gerechter Gott ist, der tatsächlich richtet. Und dass die Hölle keine Schnapsidee der Menschheit ist, sondern eine echte, reale und zu fürchtende Realität ist, wovor Jesus mehr gesprochen hat und gewarnt hat, als er über den Himmel gesprochen hat. Er warnte uns, und das werden wir auch in der Bergpredigt so deutlich sehen. Liebe Geschwister, die haben gesagt, darüber wollen wir nicht reden, das ist zu abschreckend, sondern lass uns nur über die positive Sachen reden, Liebe und nicht so viel Predigt, wo Leute denken müssen, sondern wirklich, lass uns mit Theaterstücke und so konzertähnliche Musikstücke, Licht ganz niedrig und dann mit einem riesigen Licht vorne, so Schauspiel mit Laser und dann kommst du wow, das ist ja groß. Jetzt überlegt euch, wie viele Gemeinden können das überhaupt? Das ist ja unglaublich teuer und herausfordernd. Wir ringen jede Woche überhaupt unsere Live-Übertragung gut zu gestalten als kleine Gemeinde. Die Jungs machen das super, aber das ist gar nicht so einfach. Und auf einmal steht das im Mittelpunkt. Da musst du extrem viel Geld hineinstecken. Und interessanterweise, sehr oft stehen sogar ungläubige Leute hinter diese Facetten, weil man irgendjemanden bezahlen muss, damit das überhaupt funktioniert. Und dann stellt man sich die Frage, ist das Anbetung? Ist das, was Gott sucht, sowas? Ist Gott da im Mittelpunkt? Die Antwort ist nein. Ich glaube vielmehr, da haben wir eben Offenbarung, Kapitel 3. Hey! Ich würde gerne reinkommen. Darf ich da hinein? Nein, nein, wir haben schon unser Programm. Ich habe unlängst eine Gemeinde-Homepage besucht. Ich sage euch jetzt nicht wo oder wann oder wer. Da vorne wird dargestellt die Ältesten dieser Gemeinde. Und einer der Ältesten in seiner kurzen Beschreibung sagt, ich bin der, der gerne alles hinterfragt und mein Lieblingsmusik ist, und dann nennt er ein Band aus England, ein Rock'n'Roll-Band aus England, das eine der gottlosesten Rock'n'Roll-Bands der Geschichte ist. Diese Musik taugt ihm besonders. Und da stellt man sich die Frage, wenn du Gott liebst, und wenn du Jesus im Mittelpunkt deines Lebens hast, wie kannst du so ein Band mögen? Würdest du, wenn du deine Frau liebst und da gibt es irgendeinen Mensch, der ständig schlecht über deine Frau spricht und deine Frau einfach regelrecht zerstört mit seinen Worten und mit seinem Handeln, würdest du, wenn du deine Frau liebst, sagen, ja, der ist eigentlich einer meiner absolut besten Freunde. Den mag ich am meisten. Warum? Weil, naja, dass er meine Frau ständig kaputt macht, ist mir egal, aber der ist ja so toll. Ist das Liebe? Kann ich etwas jemanden lieben, der mein Herr hasst? Der das Gegenteil von meinem Herrn und was ihm gefällt, verkündigt? Kann ich das tun und dann Sonntag in der Versammlung kommen und sagen, großer Gott, wir loben dich? Geht das? Bin ich der Einzige? Was sagt ihr? Ist das möglich? Das ist nicht möglich. Denkt nicht, das Zeug ist neutral. Es ist nicht neutral. Hör die Worte, wenn du Englisch nicht verstehst. Vielleicht sollst du Englisch lernen. Weißt du, es ist wirklich, wirklich, man muss aufpassen. Wo sind meine Herzen? Wo ist mein Herz? Liebe ich Gott oder sind diese glitzernden Sachen dieser Welt so wichtig für mich? Biblische Anbetung hat Gott im Mittelpunkt. Und wie wir gesehen haben in Offenbarung 4, Gott wird angebetet. Er ist der Schöpfer. Ihm gehört und gebührt die Ehre. Und überlegt es euch noch einmal, im Gegenwart Gottes, was passiert da? Was passiert da im Gegenwart Gottes? Das bringt uns eigentlich zum zweiten Punkt. Ihr könnt Psalm 96 aufschlagen, wenn ihr möchtet. Aber nicht nur steht Gott im Mittelpunkt, ich will ihm die Ehre geben. Gott lieben, Gott verherrlichen, das ist unser Fokus. Ich will mich selbst verleugnen, damit Jesus die Ehre bekommt. Das ist mein Lebensziel. Das, was Jesus liebt, das liebe ich. Das, was Jesus nicht liebt, liebe ich auch nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht Satan und weltähnlich sein, sondern ich will Christus ähnlich sein. Das ist mein Lebensziel. Ich lehne ab alles, was mit dieser Welt und Gottlosigkeit zu tun hat. Und ich will, dass mein Leben Gott die Ehre gibt. Was haben wir in 1. Korinther 10, Vers 31 gelernt in unserem Mittwochabends? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst noch irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist die Haltung eines geistlichen Nachfolger Jesu. Ehrt das Gott, wie ich gerade mit meiner Frau umgehe? Ehrt das Gott, wie ich mit meinem Arbeitgeber jetzt umgehe? Wie ich mit der Staat umgehe? Wie ich mit meinen Kindern umgehe? Hat Gott die Ehre davon? Würde Jesus neben mir stehen und sagen, super, ich freue mich, dass du mir so liebst, dass du in meine Fußstapfen gehst, dass du mein Jünger bist? Würde Herr Jesus sagen, tu das nur weiter, mach noch mehr? Oder würde er sagen, du, was ist eigentlich dein Lebenszweck damit? Was willst du damit erreichen? Wo stehe ich eigentlich in dieser Gewohnheit drin? Welche Rolle spiele ich in diese Aktivitäten, die du jetzt gerade machst? Würde der Herr Jesus sagen, ich bin voll begeistert davon? Oder würde er sagen, oh, das ist eigentlich... Eigentlich würde ich dich am liebsten aus meinem Mund ausspielen, weil es ist weder kalt noch heiß. Du machst einfach dein eigenes Ding und willst das rechtfertigen. Aber mir wäre es lieber, dass du einfach sagst, boah, pff, ich brauche dich gar nicht, Jesus. Dann wüssten alle, wo du stehst. Aber du bist da in der Mitte irgendwo und machst dein eigenes Ding. Liebe Geschwister, der Herr will wahre Anbetung. Er soll die Ehre bekommen. Wenn wir seine Herrlichkeit sehen, gehen wir zurück zu Jesaja. Was hat der Jesaja getan? Das ist der Prophet, Leute. Also das ist ein Gott hingegebener Mann, der das für Gott gesprochen hat. Und er sieht Gottes Herrlichkeit. Er sieht, alles dreht sich um Gott. Und dann, wenn du da liest, Vers 5, er sagt, wehe mir, ich vergehe. Warum? Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Also er kriegt richtige Angst, weil er sieht Gottes Heiligkeit und dann betrachtet er sich selbst. Wie oft ist es, wenn wir Gottes Herrlichkeit wirklich sehen, dass wir dann weiterhin sagen, ja, aber du schuldest mir, was ich will. Da haben wir seine Herrlichkeit nicht gesehen. Wenn wir seine Herrlichkeit richtig sehen, dann tun wir, was der Prophet Jesaja auch getan hat. Ich bin unrein. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Sühnung. Ich brauche deine Kraft. Ich beuge mich hin. Ich will nicht meinen Weg gehen. Wir sehen hier in dieser Stelle, dass Gott in dieser Situation, wo Jesaja Gottes Herrlichkeit sieht und seine eigene Sündhaftigkeit sieht, dass Vers 6 Gott eingreift. Da flog einer der Seraphim zu mir und es hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Wo kam diese glühende Kohle her? Vom Altar. Was haben wir gelernt oder gerade kurz erwähnt? Das Altar und die Opfer, die im Alten Testament passiert sind, vorgekommen sind, waren ein Bild von wem? Von Jesus. Und hier der Prophet, den wir betrachten würden, ist ein gerechter Mann. Aber er ist auch einer, der Sühnung braucht, Vergebung braucht. Und die glühende Kohle wird vom Altar genommen, auf seine unreinen Lippen sozusagen draufgehalten und sagt, jetzt bist du rein. Und das Bild, das wir heute haben, ist, du kannst auch nur dann anbeten, wenn du durch das Opferwerk Jesu, das, was er am Kreuz für dich und für mich gemacht hat, wenn du das im Glauben annimmst, dann bist du rein und erst dann kannst du überhaupt anbeten. Du und ich brauchen Reinigung und die Fähigkeit, dann in Kraft Jesu anbeten zu können. Und das führt dann dazu, wir wurden gereinigt. Unsere Sünden sind uns bewusst. Wir verstehen, wir sind getrennt von Gott. Wenn es nicht Jesus geben würde, sind wir verloren. Wir brauchen Jesus. Aber es gibt Jesus. Amen. Jesus ist gekommen. Jesus ist gestorben. Jesus ist begraben worden. Er ist auferstanden. Er lebt heute. Und wie wir Mittwochabend gesehen haben, als Stephanus umgebracht wurde, er stand auf zu Rechten des Vaters und wartete und hat Stephanus angenommen. Jesus lebt. Und deswegen gebührt ihm die Ehre in allem, was wir tun. Und daher ist es tatsächlich, dass wir Gott die Ehre geben wollen. Lob, ja, und Bewunderung. Wir sollten nicht einfach, ja, das weiß ich alles. Hast du darüber nachgedacht, was Allwissenheit überhaupt bedeutet? Oder Allgegenwärtigkeit oder Gnade und Liebe? Wenn wir innere Zerbruch, Trauer, Bußfertigkeit, Ehrfurcht, das soll uns dazu führen, dass wir uns selbst klar und deutlich sehen. Ich glaube, eine der schlimmsten Auswirkungen unserer medialen Übersättigung, versteht ihr, was ich meine mit medialen Übersättigung? Ich meine gerade dieses Ding. Okay, da hat viel Gutes, oder? Wer hier hat ein Handy? Okay. Wer hier hat kein Handy? Aha. Ich verstehe das. Ich habe auch ein Handy. Und auch alle meine Kinder. Aber Liebe, ist ein Handy schlimm oder sündig? Nein, natürlich nicht. Aber diese Übersättigung, wie schwer das ist, dass wir zur Ruhe kommen können. Wie schwer das ist, dass wir einfach mal Ruhe haben und nachdenken können. Ständig, pieps, pieps, pieps. Hast du die neuen Nachrichten? Hast du das Letzte? Weißt du was? Viel Gutes dabei, aber pass auf. Du musst auch zur Ruhe kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so abgelenkt sind mit allen möglichen Inhalten, die wir 24 Stunden am Tag konsumieren könnten, dass wir keine Zeit haben, wirklich zur Ruhe zu kommen und wirklich Gott zu überlegen und nachzudenken über ihn. Das ist keine Kleinigkeit. Innerer Zerbruch. Wann war das letzte Mal, dass du wirklich darüber nachgedacht, wie gnädig Gott ist, dass er dir deine Sünden vergeben hat in Christus Jesus? Wo daraus in deinem Herzen Folgendes entstand, eine tiefe und noch tiefere Demut und Dankbarkeit. Und du sagst, ja, aber ich bin ja gar nicht so schlimm. Oh Mann, und dann haben wir gleich das Problem, oder? Da haben wir gleich das Problem. Mit wem vergleichen wir uns? Wir sind eh nicht so schlimm. Wir sind so schlimm, jeder einzelne von uns, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz für uns hat sterben müssen, damit wir Errettung haben können. Wann war das letzte Mal, dass wir darüber nachgedacht haben und zu tief in unserem Herzen Danke gesagt haben? Und jetzt, wie Jakobus sagt, bereit sind auch zu trauern. Bereit sind wirklich, das sehen wir auch in der Bergpredigt sehen, ein bußfertiges Herz, das nicht sagt, ja, hat Jesus eh abgedeckt, ist alles okay, ich gehe jetzt meinen Weg. Gleichzeitig, man sieht das und dann findet man in Christus die Freude und Frieden im Herzen. Und dann ist es nicht mehr so eine oberflächliche Sache, sondern aus meinem tiefsten Herzensüberzeugung und Anbetung heraus freue ich mich über die Gnade des Herrn. Das ist Gnade. Verlangen, eine Sehnsucht, Dankbarkeit, Freude und Hoffnung, Gehorsam und Hingabe. Liebe Geschwister, das ist alles Anbetung. Nicht nur sonntags in der Gemeinde singen. Wenn diese Dinge in unserem Herzen nicht vorhanden sind und wir kommen Sonntag hierher und singen, großer Gott, wir loben dich, dann haben wir eine Amos 5-Situation in unserer Gemeinde, in unserem Herzen. Dass Gott unser Lied hört und sagt, hör bitte auf, das tut weh. Das tut weh. Und es dreht sich nicht darum, dass wir nicht perfekt die Noten treffen. Okay? Das ist es nicht. Weil wenn unser Herz mit dem Herrn wirklich im Einklang ist, dann können wir alle Noten falsch singen und es ist für Gott ein herrliches Gesang, weil es vom Herzen kommt. Weil es wahre Anbetung entspricht. Genau das ist, was Römer 12 uns eigentlich sagt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Was sind die Barmherzigkeit Gottes? Jesus. Okay, was Jesus für dich und für mich am Kreuz getan hat. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger, darf ich jetzt kurz ein anderes Wort nehmen? Das sei euer vernünftiger Anbetung. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nicht Wille der Gesellschaft, Wille des eigenen Wünsches, mein Wille ist. Was will Gott? Wofür ist Jesus gestorben? Was will er in meinem Leben verändern? Wie kann ich ihm ehren in allem, was ich tue, ob ich esse oder trinke oder sonst noch irgendetwas tue? Ich bete Gott in allen Facetten meines Lebens an. Wir reagieren auf sein Wort. Wir haben einen Wunsch in unserem Herzen, Gott tatsächlich zu geben. Die Freude, die in uns entsteht, ist nicht eine egoistische, jetzt kriege ich, was ich will, sondern eine selbstlose, jetzt bekommt Gott, was ihm gebührt. Gott bekommt von meinem Herzen Lob und Anerkennung und Dank und nicht vollkommen, aber mein Herz will nur noch mehr geben. Und das ist meine große Freude. Oh, das ist so schön, wenn wir diese Art Anbetung in unserem Herzen genießen, weil dann kannst du sogar in eine Gemeinde kommen, da kannst du sogar eine Predigt hören und der Prediger ist vielleicht nicht mal so interessant, vielleicht ist der monoton oder keine Ahnung und du hörst aber das Wort Gottes und in deinem Herzen reagiert auf das Wort und du sagst, preis dem Herrn, das Wort wird verkündigt. Und du freust dich, weil in deinem Herzen sich was geändert hat. Weil deine Anbetung eigentlich Gottes Maßstab entspricht und nicht menschlichen Maßstäbe. Jetzt schauen wir die Stelle in Johannes 4 an und schließen damit ab. Ihr kennt diese Stelle, das ist die Samariterin. Jesus spricht mit ihr. Jesus hat gerade, ist hingekommen dazu, dass sie eigentlich mehrere Männer als verheiratet war und der Mann, mit dem sie jetzt ist, gar nicht mal ihr Mann ist. Gott spricht ihre Sünde an. Und was tut die Frau in diesem Moment? Auf einmal kommt eine theologische Frage. Jetzt gibt's Ablenkung. Ah, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann, wo sollen wir anbeten? Interessant, oder? Interessant. Jetzt dreht sich's darum, okay, jetzt wirst du diese brennende Frage beantworten. Wir werden jetzt heute nicht alle Details in diesem, was damit verbunden ist, und die Samaritan und die Juden und das ganze Geschichte. Aber Folgendes möchten wir hier erwähnen. Wie oft ist es, dass wenn Gott zu unsere Sünde anspricht und sagt, weißt du, das Problem ist nicht jemand anders. Das Problem ist nicht der Nächste oder der andere Person, der Nachbar oder die anderen Leute in deiner Familie. Das Problem bist du. Du bist das Problem. Der Grund, warum du keine Freude hast in deinem Herzen, ist, weil du sündig bist vor mir. Und du sollst Buße tun. Du sollst dich mit mir im Einklang bringen und aufhören, deinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn der Herr uns so anspricht, auf einmal, was tun wir? Ja, aber erklär mir zuerst mal diese Frage. Gib mir, wie funktioniert das jetzt als erstes? Statt die eindeutige, klare Botschaft, die Gott an uns spricht, einfach anzunehmen und sagen, alles andere mit der Zeit, der Herr wird mir alle Fragen beantworten, aber es soll sich alles um Jesus drehen. Ich folge Jesus nach. Wo kommen diese theologischen Fragen vor? Wo sollen wir anbeten? Und dann sagt Jesus in dieser Stelle diese direkte, klare Aussage in Vers 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vers davor erklärt Jesus weiter, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Er sucht solche Anbeter. Biblische Anbetung, erstens, kann nur passieren im Geist. Jesus sagte, Gott sucht solche, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich möchte jetzt hier nur ganz kurz erwähnen, du kannst und ich kann Gott nicht anbeten, wir können ihn nicht anbeten, wenn der Geist Gottes nicht in unserem Herzen voll die Autorität in unserem Herzen hat, wenn wir den Geist Gottes nicht haben und ihm nicht folgen. Anders gesagt, wie Galaterbrief erwähnt, die Werke des Fleisches können Gott nicht anbeten. Nur die Frucht des Geistes. Nur das, was Gott durch seinen Geist in unserem Leben tut. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Bekehrung. Es fängt damit an, dass wir Jesus annehmen als Retter für unsere Sünden und dass wir unsere fleischliche Denken und Handeln ablehnen. Schau Galater 5 an und überleg dir, ganz einfach, das ist nicht kompliziert, kannst du diese Dinge in deinem Herzen haben und dann sonntags in der Gemeinde kommen und wirklich anbeten? Vers 19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind? Ehebruch, Unzucht, ja, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. In allen diesen Dingen, wo ist der Geist Gottes? Ist der Geist Gottes, hey, komm her mal. Streite mal richtig heftig mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder mit deinen Kindern. Mach die einfach fertig. Und dann geh in der Gemeinde und bete an. Ist Gott dabei? Nein, er ist nicht dabei. Aber kann man dann, wenn diese Dinge in bußfertige Unterordnung vor Gott, wenn man diese Sachen dann in Ordnung bringt und daran arbeitet und die Frucht des Geistes herrscht, die Frucht des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wenn diese Dinge unser Herzen wirklich prägen, Nun, unsere Familie, unsere Freunde merken, der wird sich selbst viel lieber verleugnen als seinen eigenen Weg. Oder sie wäre viel lieber andere Leute einfach Verzeihung schenken, als jetzt schlecht über sie hinter ihren Rücken zu reden. Weißt du, wenn geistige Haltung da ist, dann wird Gott angebetet. Gott muss im Geist angebetet werden. Du kannst ihn im Fleisch nicht anbeten. Das ist Amos 5. Ich lebe mein Leben und singe meine Lieder in der Gemeinde und erwarte, dass Gott alles annimmt. Aber zweitens, nicht nur im Geist, es muss auch in der Wahrheit sein. Der Geist Gottes hat die Wahrheit offenbart. Wer ist die Wahrheit? Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So, wir haben hier natürlich diesen Anspruch, dass Jesus gestellt hat, nur ich kann retten. Aber er sagt auch, ich bin die Wahrheit. Johannes 1,1 sagt, am Anfang war das Wort. Okay, Jesus spricht von Anfang an, als Adam und Eva geschaffen worden sind und im Garten gestellt wurden. Fangen wir an mit Adam, als er geschaffen wurde. Stell dir vor, auf einmal ist er da, Gott hat ihn geschaffen. Und wer redet mit ihm? Gott. Und Gott sagt, hier ist deine Aufgabe, das, was du tust. Stell dir vor, wie wäre es für Adam gewesen, hätte Gott tatsächlich ihn geschaffen? Bumm, das ist im Garten Eden da und niemand redet mit ihm. Und sagt, wo bin ich? Was bin ich? Was soll ich jetzt tun? Was ist hier los? Gottes Gnade spricht mit seiner Schöpfung. Er redet mit uns. Jesus spricht mit uns. Er gibt uns die Wahrheit, die wir brauchen. Er ist die Wahrheit. Es muss in Verbindung mit seinem Wort stehen. 2013 circa durfte ich nach Hamburg gehen und dort in eine Gemeinde für einen besonderen evangelistischen Anlass der Redner sein. Und der Pastor der Gemeinde da hat mir gesagt, weißt du, möchtest du ein Orgelkonzert anhören? Ich habe gesagt, ja, wenn du willst. Es gibt da mitten von Hamburg eine riesige Kirche. Er sagt, weißt du, um diese Zeit gibt es dort ein Orgelkonzert. Ich lasse dich da reingehen, ich werde jetzt einen Parkplatz suchen. Geh hinein und frag nach, wo der Orgelkonzert ist. Okay, komisch, aber gut, viele Kirchen haben eine Orgel. Und ich gehe hinein, da waren einige Leute da und da war ein Portier. Ich sagte, könnten Sie mir sagen, wo ich hingehen muss, um diesen Orgelkonzert zu hören? Und er schaute mich ganz, was? Es gibt kein Orgelkonzert heute. Oh, okay. Gibt es irgendwas um 14 Uhr? Ja, ja, natürlich. Es gibt um 14 Uhr etwas. Und die haben das gesagt, es ist unsere Mittagsandacht. Ah, okay. Darf ich dort hinein? Ja, so eine Art Gottesdienst. Okay, ist kein Orgelkonzert, aber Mittagsandacht. Ich ging hinein, habe mich hingesetzt. Tatsächlich, der Pfarrer stand auf. Die haben alle fromm Vater Unser aufgesagt. Und dann ging es los mit dem Orgelkonzert. Und der war richtig prächtig. Also wirklich schön gespielt. Wirklich laut und herrlich. Und dann stand der Pfarrer auf und redete irgendwelche soziale Dinge und von irgendwelche politischen Themen und Fragen und so weiter. Hat sich wieder hingesetzt. Dann ging der Orgelkonzert wieder los. Und das Orgelmusik war richtig schön. Aber Gott war nicht dabei. Gott war nicht annähernd da in diesem Gottesdienst. Es drehte sich rein um Orgelmusik und menschliche Ideen. Liebe Geschwister, das ist nicht Anbetung, das ist nicht Wahrheit. Wenn das Wort Gottes, wenn die Wahrheit nicht dabei ist, wenn wir nicht die biblische Wahrheit betrachten, Gott sucht nach Menschen, die ihm wirklich im Geist und Wahrheit anbeten werden. Wir kommen nicht hierher zusammen und stellen uns die Frage, gefällt mir diese Musik? Die Frage, die wir stellen, ist, gefällt diese Musik den Herrn? Wenn wir unsere Musiklieder singen, singen wir über unsere Probleme und unsere Sachen und wir, oder singen wir über du bist herrlich. Großer Gott, wir loben dich. Und ja, wir singen, schau, früher war es alles ich, aber jetzt, Herr, alles bist du. Anbetung. Ich hab's gelehrt durch deine Gnade. Gar nichts ich. Alles du. Das ist dann eben Anbetung. Gott sucht nach Anbeter. Liebe Geschwister, wenn wir diese Prinzipien in unserem Herzen tief einschließen, dann betrachten wir das Alltagsleben ganz anders auch. Dann überlegen wir nicht einfach oberflächlich, was wir mit unserer Zeit, was wir mit unserem Körper, was wir mit unseren Gedanken tun, sondern wir überlegen uns, ist das Anbetung? Bringt das Gott die Ehre? Biblische Anbetung entsteht aus einer bewussten Liebesentscheidung für Gott. Gott ist alles. Und ich möchte ihn anbeten und nachfolgen. Und ich bin sein Diener. Anbetung ist ein geistliches Lobopfer der Zuneigung und Hingabe zu Gott. Römer 12, 1 und 2. Und sie entsteht aus einer Herzensannahme der Wahrheit über den Charakter und des Wirkens Gottes. Liebe Geschwister, was gibst du Gott am Sonntag? Du sagst, ja, ich gebe meine Zeit, ich bin da, oder? Preis dem Herrn, wir alle freuen uns, dass du da bist. Aber ist das alles, was du Gott geben willst? Ist das alles, was wir ihm geben? Ja, ich nehme diese Zeit und ich schenke die Zeit Gott. Und dann sitzt man da, es ist vorbei jetzt, lange muss ich. Ist in meinem Herzen dieser Wunsch vorhanden, Herr, verändere du mich, ich möchte dich anbeten und loben mit allem in meinem Herzen. Es dreht sich um dich. Was gibst du Gott Montag bis Samstag? Welche Rolle spielt er in deinem Alltagsleben? Wie oft denkst du darüber nach, ob dein Leben im Einklang mit seinem Wort ist, mit seiner Wahrheit, mit ihm? Oder denkst du irgendwie außerhalb von ihm, dass du in der Lage wärst, in deine eigenen schwachen Fähigkeiten Gott anbeten und dienen zu können, ohne das Wort Gottes als Maßstab und eben Richtlinie? Ist dein Leben voller Anbetung? Und jeder von uns, wenn wir jetzt sagen, ja, da gibt es bei mir überhaupt keine Baustellen, bei mir ist alles da ganz perfekt, na, dann sind wir nicht ehrlich. Jeder von uns kann hier wachsen und wisst ihr was? Jeder von uns, je mehr wir in diese Wahrheiten wachsen, in dieser Anbetung wachsen, desto mehr Freude und Frieden haben wir in unserem Herzen. Je mehr unser Leben sich um Jesus dreht, desto mehr Freude und Friede und Gnade in Jesus genießen wir. Jesus hat das selbst gesagt. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwillen verliert, der hat es eigentlich gewonnen. Das ist wahre Anbetung. Lasst uns miteinander beten und überlegen wir uns, was will der Herr in meinem Leben verändern, dass mein Leben ihm die Ehre gibt in allen Facetten. Wo soll ich anfangen? Vielleicht ist es so etwas ganz Einfaches wie Medienkonsum. Vielleicht bin ich so dermaßen abgelenkt, dass ich keine Kraft und Zeit habe, überhaupt zur Ruhe zu kommen und über Gott nachzudenken. Vielleicht ist es doch was ganz anderes. Vielleicht gibt es da ganze Bereiche in einem Leben, die zugesperrt sind, wo wir sagen, nein Gott, in dem Raum darfst du nicht rein. Das gehört mir. Und wollen dann trotzdem sonntags anbeten. Das wird dann natürlich nicht funktionieren. Was sagt Römer 12? Das ist, heißt ein Gott wohlgefälliges Opfer. Wir stellen unser ganzes Leben auf diesen Altar drauf, nicht nur